Halleluja. Das ist ein wunderbarer Abend, oder? Es ist ein Tag, wo du denkst, wow. Als ich heute Morgen die Bibel gelesen habe, natürlich liest man jedes Mal die Kreuzigung. So, und dann lass uns mal in Lukas anfangen. Jesus, der Sederabend, war ja ein Tag vorher, wo Jesus schon so gekämpft hat im Garten Gethsemane, oder? Erstmal war ja dieses Abendmahl, er hat noch den Jüngern die Füße gewaschen und hat noch offenbart, wer ihn verrät. Die meisten haben überhaupt nichts groß mitbekommen. Petrus sagte dann, Johannes, frag mal, wer ist das denn? Ja? Und Jesus hat es eigentlich offenbart, aber das war wie so ein Nebel für die. Ja? Die waren gar nicht so ganz da. Die haben gar nicht viel mitbekommen. Und dann gehen die zusammen in diesen Garten, wo er schon oft gebetet hat. Und dieser Garten ist der Garten, wo man einfach eigentlich ausruhen sollte, Gethsemane. Wo man eigentlich, wir waren da und es ist eigentlich ein sehr schöner Garten. Ja, das ist ein Olivenhain. Und wo man denkt, ja, hier kannst du ausruhen. Und Jesus war da und hat für uns gekämpft. Der hat für uns mit dem Teufel da schon gekämpft. So sehr gekämpft, dass da steht, er war in Agonie. Und das Blut, das kam aus den Poren raus. Und eigentlich überlebt sowas kein Mensch. Ja? Und weil er ja noch ganz Mensch war, kam ein Engel und stärkte ihn. Weil seine Aufgabe war noch nicht erfüllt. Er musste ja das Wichtigste noch tun. Er musste ans Kreuz gehen. Er musste für uns diese Schuld auslöschen am Kreuz von Golgatha. Und deshalb sind wir so dankbar. Ich meine, er hat da schon so gelitten und er war da schon geschwächt. Und dann kommt er in dieses Verhör und dann wird er noch gegeißelt. Das alles in der Nacht. Das alles in der Nacht. Und wir waren in Israel und wir haben diesen Weg, sind wir so mitgegangen, wo er immer von Pilatus und Herodes und wo er dann auch noch gegeißelt wird. Und dann kommt er in so einen Raum, wo er dann auch noch hängt, die ganze Nacht, wo voller Schmerzen, der ganze Leib war eine große Wunde. Eine große Wunde. Das war nicht nur einfach so Peitschen, die man so kennt, sondern das waren Peitschen mit Glas und der ganze Körper war eine große Wunde. Und das hat er für dich und für mich getan. Deshalb heißt es dann, für wahr, er trug unsere Krankheit. Er nahm auf sich unsere Schuld und durch seine Wunden, das ist diese große Wunde, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und ich meine, der Mel Gibson hat einen super Film gemacht, Die Passion Jesu Christi. Da ist mir das zum ersten Mal bewusst geworden. Weil sonst gibt es immer so schöne Jesus-Filme, da merkst du das gar nicht, wie schlimm gerade diese Geißelung war. Und warum Pilatus auch ihn auch unbedingt geißeln musste. Der konnte am nächsten Tag das Kreuz gar nicht selber tragen. Da musste einer kommen und musste ihm das Kreuz tragen. Es war eine einzige Wunde. Er war Mensch. So in Lukas 23, Vers 33, und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Und das Volk stand da und sah zu, und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen, andere hat er gerettet. Er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte. Das sind so Menschen, ne? Das könnten wir auch. Ne? Wollen wir mal gucken, ob er wirklich der Christus ist. Mal gucken, wenn er das wirklich ist, dann kann er sich doch selber retten. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie heraustraten und ihm Essig brachten und sprachen, bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben, in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift. Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Er ist da aufgewacht. Und das nennt man Buße. Er sagt, wir sind im Gericht. Wir sind im Gericht. Und er fürchtete Gott. Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Wow. Jesus, und wisst ihr, da ist eine einzige Wunde und er hängt am Kreuz, er ist da festgenagelt und betet noch für die, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er denkt überhaupt nicht da an sich, oder? Er schreit nicht, so wie ich immer heule und sage, Herr, hilf mir. Sondern er denkt da noch an den anderen und sagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann ist dieser, der da gerade merkt, der feststellt, du bist der Sohn Gottes. Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das ist, er bekennt da, er glaubt, dass er der Messias ist. Und das hat ihn gerettet. Das hat ihn gerettet, dieser eine Satz. Da war in ganz kurzer Zeit eine Buße und er hat erkannt, ich hänge hier für Dinge, die ich wirklich getan habe. Ich hänge hier, weil das Gericht Gottes mich hier straft. Ich hänge hier, das habe ich verdient. Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der war sofort errettet. Hat nicht, ja, ich denke an dich und bete dann da für dich und dann musst du irgendwo eine Schule durchlaufen und dann musst du getauft werden und weißt du, so sind wir ja alle, ne? Der hat gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Da war eine Sinnesänderung und diese Sinnesänderung hat ihn gerettet. Wow. Diese Sinnesänderung hat ihn gerettet. Und wir müssen von all diesem religiösen Scheiß loskommen, okay? Wenn jetzt Menschen gejüngert werden sollen, dann machen wir keine lange Schule, sondern die sind gerettet. Wo ist das Wasser? Geh rein und wasch deine Sünden ab und komm raus. Komm, empfang den Heiligen Geist und geh in die Glaubensschule und werde ein Jünger Jesu Christi. Ja? So viele Gemeinden, da musst du eine richtige Schule mitmachen, ein halbes Jahr. Mira ist in so vielen Gemeinden gewesen und jedes Mal sollst du eine Schule mitmachen. Und sie sagte, hallo, ich bin geschult, meine Eltern sind Pastoren. Ja, wir müssen von diesem religiösen Scheiß loskommen. Das ist ein religiöser Dämon, der uns immer aufhalten will und die auch die ganze immer in Trab halten will und dass die meisten gar nicht dann richtig zum Punkt kommen. Wir kommen jetzt in eine Zeit, wo wir Erweckung erwarten und wir werden die einfach nehmen, mit denen auf die Knie gehen und sie Jesus übergeben und dem Heiligen Geist anvertrauen und sagen, so, jetzt bist du ein Kind des allerhöchsten Gottes. Ja? Das ist, was mich heute Morgen so richtig angesprochen hat. Ich habe gedacht, wow, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und das muss ja so alles schon so passiert sein, am Anfang der Kreuzigung. Denn danach steht dann, es war aber um die sechste Stunde und eine Finsternis kam. Die sechste Stunde ist um 12 Uhr mittags. Und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde, bis 3 Uhr. 3 Stunden vollkommen Dunkelheit. Vollkommene Dunkelheit. Und die Sonne wurde verfinstert und der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Wow, Gott ist aufgestanden. Der Sohn Gottes hing am Kreuz. Und der Sohn Gottes hat da etwas bewirkt, sodass dieser Raum frei war zum Allerheiligsten. Der hat da gehangen und der hat gekämpft am Kreuz. Der hat gekämpft für uns, der hat gelitten für uns. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach: Wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Dieser Mensch war Gottes Sohn. Und die ganzen Scharen, die herbeigekommen waren zu diesem Schauspiel, als sie sahen, was geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten zurück. Und jetzt lass uns mal in Johannes, der hat wieder eine andere Sicht gehabt. Und Johannes hat ein bisschen anders das geschrieben. Johannes 19, Vers 23, da steht, Vers 23, als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht einen Teil. Und das dazu, das Untergewand aber war ohne Naht, von oben bis unten in einem Stück gewoben. Also der hat noch mehr Details gesehen, der Johannes, ja. Und dann sagt der Johannes, da sprachen sie zueinander, lasst uns das nicht trennen, sondern darum losen, wem es gehören soll, damit die Schrift erfüllt würde. Das ist Johannes. Damit die Schrift erfüllt würde, die spricht in Psalm 22, Vers 19, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Land, das Los geworfen. Die haben gewürfelt darum. Dies nun taten die Kriegsknechte. Und lasst uns mal eben in Psalm 22, Vers 19. Psalm 22, Vers 19 hingehen. Und diesen Psalm hat David geschrieben. Und ich denke, das war diese Hütte Davids, denn er war ein Psalmist und ein Psalmist ist ein Prophet. Und während des Lobpreises hat er etwas gesehen und er hat prophetisch das gesungen oder aufgeschrieben auch, was er da sah. Und er sah, Vers 19, 22, Vers 19, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Das hat er im Geist gesehen. Und wir gehen mal ein bisschen höher noch. Da steht Vers 16, meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe. Jesus am Kreuz, seine Kraft war vertrocknet wie eine Scherbe. Und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich. David sah diese Hunde, das sind Dämonen, das waren Mächte der Finsternis, die waren da am Kreuz und haben versucht, ihn zu zerreißen. Er hat gesehen, was da am Kreuz von Golgatha passiert ist. Er sah Jesus am Kreuz und sah diese Hunde. Und sah diese Hunde, das waren die Mächte der Finsternis. Er hing am Kreuz und konnte sich nicht wehren. Und die Hunde umringten ihn. Die haben alles von ihm gefordert, die haben ihn wirklich, deshalb seine Zunge, die klebte. Er war vollkommen ausgetrocknet, er war vollkommen fertig. Sie haben, denn die Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen, sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Der Feind hat darüber gelacht und hat gedacht, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Und er hing am Kreuz und konnte sich nicht wehren, konnte gar nichts machen. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Du aber, o Herr, sei nicht ferne. O meine Stärke, eile mir zur Hilfe. Errette meine Seele von dem Schwert, meine Einsame von der Gewalt der Hunde. Errette mich aus dem Rachen des Löwen. Und das musste alles prophezeit werden, damit das Jesus am Kreuz erlebt. Das musste ausgesprochen werden. Dieser Sieg musste ausgesprochen werden. Und deshalb hat David diesen Psalm geschrieben. Und er hat das schon prophezeit und hat Jesus diese Macht in den Mund gelegt. Und hat Jesus schon prophezeit, was da kommt. Gott ist nicht fern. Gott ist nicht fern. Obwohl gerade auch hier in Psalm 22 am Anfang steht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als diese ganze Rotte von Hunden, ja, als diese ganzen Dämonen, weil die ganze Sünde hat er getragen. Die ganze Krankheit kommt von Sünde. Die ganze Krankheit, der Tod kommt durch Sünde. Und diese ganze Scheiße hat der am Kreuz ertragen. Und er hat diese Geister der Mörder, deshalb musste er festgenagelt werden. Der Pädophilen und all diesen ganzen Mist, deshalb wurde er da festgenagelt. Hat er da am Kreuz zerstört. Die haben ihn da versucht zu fressen, zu zerstören, vollkommen kaputt zu machen. Aber Jesus wusste, David hat diesen Psalm geschrieben für ihn. Er rette meine Seele von dem Schwert, meine Einsame von der Gewalt der Hunde. Er rette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, du hast mich erhört und gerettet von den Hörnern der Büffel. So, Jesus wurde errettet. Er gab dann seinen Geist auf. In deine Hände befehle ich meinen Geist und fuhr in das Totenreich. Und da haben die Dämonen gequiekt und geschrien, weil das Licht kam in die Finsternis. Und er ging in die Hölle und hat den Schlüssel zur Hölle und des Todes gehabt. Das können wir in Petrus lesen. Und die Dämonen sind geflohen. Und die Mächte der Finsternis in der Hölle konnten sich nicht mehr halten. Und die Gefangenen wurden in der Hölle freigesetzt. Das ist, was er getan hat an diesem Tag, als er am Kreuz hing und als er seinen Geist aufgab, ist er da unten in die untersten Örter der Hölle hineingegangen und hat die Toten erlöst, die vor der Sündflut schon gestorben sind, die umgekommen sind. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Da gab es noch einen Ausweg für die, die im alten Bund gestorben sind. Er hat den Schlüssel der Hölle und des Todes gehabt und hat aufgeschlossen. Und dann hat er einen Triumphzug gemacht und hat die mit rausgeführt aus der Hölle und aus dem Totenreich. Wow. Er hat sie rausgeführt. Und deshalb musste dann am Schabbat musste erstmal alles ruhen. Er war ein Sieger im Tal des Todes. Er hat die Toten erlöst. Er hat uns befreit von Tod und Sünde und Hölle. Er hat uns freigesetzt. Er hat alles gegeben. Er hat uns alles geschenkt. Was zum Leben, was zum göttlichen Wandel auf Erden notwendig ist, hat er uns geschenkt. Und wir sind so dumm und verstehen es nicht zu nehmen. Es ist alles vollbracht. Und jeden Tag schreie ich was her, gib mir Weisheit, gib mir Erkenntnis. Ich will es nehmen, ich will es nehmen. Ich will es verstehen, weil du hast alles Leid auf dich genommen. Ich brauche gar nicht mehr Schmerzen ertragen. Du hast alles Leid auf dich genommen. Ich brauche keine Krankheit mehr erdulden. Du hast die Krankheit ausgelöscht am Kreuz von Golgatha. Krankheit hat mit Sünde zu tun. Und die Sünde ist ausgelöscht. Alles ans Kreuz geheftet. Und durch seine Wunden bin ich geheilt. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Gott ist ein guter Gott. Und er hat nur gute Gedanken für uns alle. Jetzt lass uns nochmal zu Johannes gehen. Da steht dann auch Johannes. Vers 31 fangen wir jetzt mal an. Weil es Rüsttag war, jener Schabbat war, nämlich ein hoher Festtag, baten die Juden nun Pilatus, damit die Leichname nicht während des Schabbats am Kreuz blieben, dass ihnen die Beine zerschlagen und sie herabkommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem Ersten die Beine, ebenso dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht. Die durften das nicht. Sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Der das gesehen hat, der hat es bezeugt. Das war hier Johannes, der das alles aufschreibt. Der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift wieder erfüllt würde. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und das steht schon in 2. Mose 12, Vers 46. Und dann sieht David das und singt das in der Hütte Davids, auch wieder in diesem Psalm 34, 21. Ein anderer Psalm, wo er das besingt. Er sieht das und das musste alles, er gibt seinem Wort Recht. Alles musste vorher ausgesprochen werden. Das ist Prophet. Der Prophet sagt, was Gott sagt. Und da ist schon die Erlösung drin. Er gibt seinem Wort Recht. Und das musste alles prophezeit werden. Und wir sollen Propheten sein, wisst ihr? Wir sollen nicht irgendeinen Schwachsinn reden, sondern wir sollen Propheten sein. Und das, was Gott sagt, das muss sich erfüllen. Und deshalb durfte ihm kein Knochen gebrochen werden. Denn damals, was da in 2. Mose steht, das war ja Exodus. Das war der Auszug aus Ägypten. Und da kam dieser Abend, dieser Sederabend, wo sie zusammenkamen und wo das Lamm geschlachtet wurde und wo sie alle eine Familie zusammen essen sollten. Und da steht, und das Lamm musste makellos sein. Kein Knochen durfte ihm gebrochen werden. Prophetisch. Ja, ich will euch ein bisschen zeigen, das hier ist eine prophetische Gemeinde. Was prophetisch bedeutet. Gott spricht und zeigt und er zeigt Dinge, die sich auch noch erfüllen werden, aber auch schon die, die erfüllt worden sind. Und was war, wird wieder sein. Salomo war der Weiseste hier auf Erden. Der hatte die Weisheit Gottes, weil er darum gebeten hatte. Und der schreibt in Prediger, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles, was war, wird wieder sein. Und deshalb gehen wir jetzt in Zeiten hinein, wo er seine Braut zurüstet als Prophet. Dass wir so sind wie Mose und Aaron. Und dass wir das sagen, was Gott sagt. Weil wir treten in eine Zeit ein, wo nur noch Zauberer sein werden und wo sich das Licht von der Finsternis scheidet. Wir treten in eine Zeit ein, wo wir nur die Wahrheit sagen dürfen. Und da darf keine Lüge mehr in uns sein. Und da darf nichts sein, was da so dazwischen ist. Die Dämmerung hört jetzt auf. Und Gott sagt, das ist ein ganz besonderes Passa dieses Jahr. Und wir werden hineingehen und ihn mehr erkennen. Und das glaube ich. Und das ist, wo wir nachher gleich ausschreien. Wir preisen ihn, aber wir schreien auch danach aus, ihn mehr zu erkennen. Mehr als je zuvor. Denn wir sind seine Braut. Er hat uns erlöst. Er hat uns herausgeführt aus der Finsternis. Er hat uns erlöst und uns hineingesetzt in diese Zeit, versteht ihr? Das ist eine ganz besondere Zeit. Das ist eine Zeit, wo Finsternis auf der ganzen Erde ist und wo wir das Licht Gottes sein sollen. Die Dämmerung hört auf. Es wird nur noch Licht und Finsternis sein. Und deshalb ist er dabei, er hat seine Engel gesandt, die Ernte hat schon lange angefangen. Und die Engel, die sind schon dabei, schon seit Jahren. Und sortieren. Und man muss nicht denken, dass diese großen Gemeinden die Gemeinden Gottes sind. Sondern das sind die Gemeinden, wo es die Ohren nachjuckt. Und die Engel sortieren. Die keine Braut sind, werden in andere Gemeinden gebracht. Sie sortieren. Und deshalb müssen wir hier auch nicht traurig sein. Wir sind eine kleine Herde, sagt Gott. Aber er wird uns mächtige Kraft geben. Er wird uns ausrüsten mit mächtiger, mächtiger Kraft. Und wir sollen nicht enttäuscht und nicht traurig sein, sondern ausstrecken nach dem, was er für uns hat. Denn wir sind die Kinder der letzten Stunde. Wir sind die Söhne der letzten Stunde. Er hat etwas vor mit dieser Gemeinde. Und er hat etwas vor mit den Gemeinden, die seine Ekklesia sind weltweit. Wir werden jetzt Zeichen und Wunder erleben. Wir gehen jetzt in eine Zeit hinein, wo wir sehen werden, dass er Gott ist. Wir wurden geschlagen. Da wurde alles rausgeschlagen im letzten Jahr, oder? Und noch in diesem Jahr. Wenn Leute sagen, Karin, überheb dich nicht, dann sage ich, brauchst du dir keine Sorgen machen. Ich werde ganz schön geschlagen. Der passt richtig gut auf mich auf. Ich werde ganz schön geschlagen. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. So, er passt auf seine Kinder auf. Ja? Und weil er uns erwählt hat, muss ich in solchen Momenten auch noch sagen, danke Jesus für die Schläge. Weil er uns berufen hat, muss ich sagen, danke Herr, du meinst es ja gut. Okay? So, als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass seine Beine, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit dem Speer in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und Hebräer, da steht, dass alles durch Blut gereinigt wird und nichts wird gereinigt ohne Blut. Deshalb musste Blut und Wasser, ist, das Wort steht für Wasser, der Heilige Geist steht für Wasser und alles wird durch Wasser und durch Blut gereinigt. Und was da rausfloss, ist seine Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht aus dem Fleisch geboren, sondern aus dem Geist. Der Bund mit ihm ist sein Blut. Und der Geist Gottes in uns befähigt uns, seine Söhne zu sein. Wir sind geboren aus Blut und aus Wasser. Und das Wasser ist das Wort Gottes, das uns täglich reinigt und erneuert und unsere Gedanken schärft und verändert unsere ganze Gesinnung. Halleluja. Das ist alles so prophetisch, ja. Ich habe erst in den letzten Jahren mehr und mehr verstanden. Ich wusste, das habe ich halt mal gehört, da wurde seine Gemeinde geboren. Aber heute habe ich erst viel mehr verstanden, was es eigentlich bedeutet. Ja? Hebräer steht, dass alles durch das Blut gereinigt werden wird. Ohne Blut wird nichts gereinigt. Das Blut musste fließen, sein Blut hat alles gereinigt, hat dich und mich gereinigt. Wenn wir Hebräer anschauen oder wenn wir auch die Stiftshütte, es wurde alles mit Blut gereinigt. Und dann der hohe Priester einmal im Jahr hat das mit Blut das Volk besprengt. Und Jesus hat sein Blut für dich und für mich gegeben. Und dieses Blut ist so mächtig, dass eigentlich überhaupt keine Macht der Finsternis je mehr drin Halt haben darf. Versteht ihr das? Da darf überhaupt kein Quietsch und Aua mehr sein, sondern das ist vollkommen. Dieses Blut ist sowas von vollkommen. Und er hat uns sein Blut geschenkt. Er hat uns alles gegeben. Er hat uns alles gegeben. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt wurde, kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Und das steht noch in Sacharja. Und wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird er auf dem Ölberg kommen. Und das wird bald sein. Und deshalb ist da jetzt eine Schlacht um ganz Israel herum. Und als wir das letzte Mal in Israel waren, das war ja noch vor Corona, 2019, glaube ich, waren wir da, da haben wir da gestanden auf dem Ölberg und ich habe da gepredigt über das, was kommen wird. Und da war unser Führer oder Reiseleiter, der uns durch Israel geführt hat, der stand da und hatte Tränen in den Augen und sagte, Karin, du glaubst auch, dass dieser Berg hier gespalten wird, der Ölberg? Ich sage, ja, das wissen die vom Alten Testament her und die kennen Sacharja. Und dann sagt er, du denkst, das passiert bald? Ich sage, ja, ich denke, das passiert bald. Wow, sagte er, der wollte sich dann mehr damit beschäftigen. Der war kein Christ, der war Jude. Ja, er ist Jude. Aber die Juden, die wissen das und die Juden, die sind da ganz, die sind gottesfürchtig. Und der klebte an unseren Lippen, wenn wir gepredigt haben. Und wir wären so gerne wieder hin und hätten ihn gerne gehabt. Ne? Aber wir können einfach beten, dass er Jesus findet. Er hat von uns gehört. Und er hat gehört, dass Jesus da auf dem Ölberg zurückkommen wird. Und der Ölberg wird sich spalten. Und da wird eine große Fläche sein. Und dann werden sie ihn erkennen, das habe ich ihm auch gesagt. Das ist, was dann Sacharja sagt. Da werden sie ihn erkennen, den sie durchbohrt haben. Sie werden sehen, die Löcher sind noch da, den sie durchbohrt haben. Und das Kommen Jesu ist ganz nah. Deshalb ist dieser ganze Kampf da um Israel herum. Er will sein Volk sammeln. Und deshalb muss dieses Jordanland eingenommen werden. Er will sein Volk sammeln und deshalb müssen die Palästinenser alle raus. Er will sein Volk sammeln und das Land muss wieder alles Israel gehören. Hm? So, und das ist, was mich so am meisten begeistert hat. Und wisst ihr, dann lese ich nochmal Jonathan Kahn, was er so sagt über diesen Tag. Diesen Tag, der siebte Tag wird er genannt. Der siebte Tag ist der Tag der Schöpfung gewesen. Und dieser Freitag ist der siebte Tag. Die sagen nicht, der Ruhetag, da geht es ein in die Ruhe. Der siebte Tag, da geht es ein in die Ruhe. Wenn die Sonne untergeht, sagt er, beginnt der Schabbat. Der Schabbat, der siebte Tag, der Ruhetag, der bis heute von denjenigen gehalten wird, die zu seinem Volk aus frühen Zeiten gehören. Weißt du, weshalb der Schabbat am siebten Tag kommt? Wegen der Schöpfung. Ja, antwortete er. Gott arbeitete sechs Tage lang und brachte die Schöpfung in Existenz. Er beendete sein Werk am Ende des sechsten Tages und ruhte am siebten Tag. Doch die Schöpfung ist gefallen und ohne Frieden. Gottes Werk ist jetzt, eine neue Schöpfung hervorzubringen. Eine Erlösung, und Erlösung kommt durch den Messias. Wir sind die neue Schöpfung. Er hat sie hervorgebracht. Durch seinen Tod am Kreuz. Und was ist das? Es ist das Werk Gottes, wieder neues Leben hervorzubringen, eine neue Schöpfung in Existenz zu bringen. Gott beendete sein Werk am sechsten Tag. Der sechste Tag ist zur Beendigung der Arbeit da. Was ist mit der Erlösung? Wann hat der Messias sein Werk beendet? Am Freitag. Und der Freitag, und es war der sechste Tag. Ja, der Messias beendete sein Werk also auch am sechsten Tag. Und nachdem Gott sein Werk beendet hatte, kam der Schabbat, der siebte Tag. Und was geschah, nachdem der Messias sein Werk der neuen Schöpfung beendete? Der Schabbat kam. Der Schabbat kam und deshalb beeilten sie sich, ihn vom Kreuz abzunehmen und seinen Leichnam ins Grab zu legen, denn die Sonne ging unter und der siebte Tag näherte sich, wie am Anfang. Es war Zeit zu ruhen. Am siebten Tag der Schöpfung ruhte Gott und jetzt in der neuen Schöpfung kam der neue Tag und Gott ruhte im Grab. Er musste sein Werk beenden, denn der Schabbat kam. Oder sagte der Lehrer, er beendete sein Werk, damit der Schabbat kommen konnte. Das Zeichen, dass sein Werk beendet war, dass sein Werk der neuen Schöpfung beendet war. Und so kam der siebte Tag, eine neue Ruhe, ein neuer Frieden, neuer Segen, eine neue Vollendung für alle, die die neue Schöpfung durch den Schabbat des Messias betreten. Wisst ihr, Bernd hat vor ein paar Jahren das schon mal gesagt und das war mir ganz neu. Er sagte, Jesus hat den Sabbat erfüllt, er lag den ganzen Samstag im Grab. Ja, und das war mir ganz neu. Und als Rabbi noch hier war, und die wollten uns dann auch sagen, oder auch haben gefragt, warum wir den Schabbat nicht halten. Das steht doch in der Bibel, dass wir immer den Schabbat halten sollen, sogar auch im neuen Jerusalem oder in dem tausendjährigen Reich. Da sagte Bernd, nee, Jesus hat ja den Schabbat schon vollendet und gehalten. Der lag den ganzen Samstag über im Grab. Und da sagte Rabbi noch, du hast recht. Ich glaube, da ging ihm auch klick, klick, klick. Und dann gucke, da ist ja auch ein Jude hier, ne, unser Kahn. Jonathan Kahn, der schreibt das so klar. Das, was Bernd, hat Bernd als Offenbarung bekommen. Der hat das hier gar nicht gelesen, mein Mann. Und deshalb sage ich immer, passt auf, denn er ist ein Prophet. Der hängt das nicht raus, versteht ihr? Aber Mann, was habe ich von dem alles gelernt? Der ist ein Prophet. Und der hat Dinge erkannt, wo ich manchmal dachte, hä? Und bis ich dann endlich dahinter kam, waren Jahre vergangen und hat es klick, 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 klick gemacht. Bernd ist ein Prophet. Und Bernd hat Dinge erkannt und Gott hat gesagt, du wirst diese Gemeinde gründen und diese Gemeinde werde ich pflanzen und diese Gemeinde werde ich halten. Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Es ist die Gemeinde Gottes. Er hat diese Gemeinde gepflanzt. Und diese ganzen Pflanzen, ihr seid auch nicht unsere Pflanzen, sondern wir bewässern euch, wir gießen euch, wir ernähren euch. Aber ihr seid die Pflanzung des Herrn. Ihr seid die Pflanzung des Herrn. Und wir sollten gegründet sein an Wasserbächen. Und deshalb sollten wir immer einen Hunger haben und die Gottesdienste nicht versäumen, weil er kommt bald. Wir können jetzt nicht noch Urlaubsreisen planen und solche Sachen. Könnt ihr mich verstehen? Weil da ist etwas in der Luft, das sagt, ich komme bald. Und versäumt nicht die Gottesdienste, versäumt nicht, mir das zu geben, was mir gehört. Ich habe euch Gaben gegeben, sagt er. Setzt eure Gaben für mich ein. Verschwendet eure Talente nicht. Setzt die Gaben für mich ein. Ich habe euch Gaben gegeben. Und diese Gaben kommen von ihm und sollen zu ihm zurück. Diese Gaben sind von ihm und sie gehören ihm. Diese Gaben gehören Gott. Und deshalb sagt er, komm raus aus Babylon. Komm raus aus dem Denken dieser Welt. Hier in der Welt wirst du keinen Frieden finden, hier in der Welt wirst du keinen Urlaub finden, das hört alles auf. Man will ja schon gar nicht mehr, dass wir Autos fahren. Die Spritpreise gehen, wir müssen beten, dass wir unsere Kinder besuchen können. Mira betet, dass sie hierher kommen kann. Die Flüge können von jetzt auf gleich gestrichen werden. In all diesem, was wir jetzt machen, das ist ein Jahr, wo wir unbedingt fragen müssen. Herr, ist das von dir? Ist das von dir gedacht? Ist das von dir geplant? Willst du mich irgendwo haben, wo ich dein Reich bauen soll? Denn es geht jetzt nicht darum, mein Reich zu bauen oder mal eben zu relaxen, sondern es geht darum, sein Reich zu bauen. Es geht darum, dass wir jetzt in die vorbereiteten Werke eintreten, die er für uns bereitet hat. Und er gibt uns darin auch Urlaub. Wisst ihr, wir sind mal in 10 Tage sind nach Malaysia geflogen, Und als wir in Malaysia waren, haben die gesagt, packt eure Köfferchen, morgen ein kleines bekommt ihr nur. Wir fliegen nach Myanmar. Ich wusste nicht mal, ich habe diesen Namen Myanmar noch nie gehört gehabt. Und dann sind wir mit diesem Kleinen, das war ganz klein. Das war so, also ich musste richtig überlegen, was packst du jetzt da rein? Ne? Unterhosen war das Wichtigste. Und dann ne, hast du was, und dann musst du eine Sache, was du dann in einer Konferenz anziehen kannst. So, und dann waren wir in Myanmar und haben da gepredigt. Und da, wir wussten gar nichts. Myanmar, dachte ich, Burma ist das. Rangoon kam mir bekannt vor. Vietnamkrieg, versteht ihr, da kam so eine Verbindung. Wir sind in Burma. Okay, wir sind in Rangoon. Alles klar. Und dann mit unserem kleinen Köfferchen waren wir in einem Touristen, mit vielen Chinesen, in einen Touristenclub reingekommen. Also wir waren in einer Touristengruppe. Und dann waren wir, der Bus, der fuhr dann, um die Touristengruppe durch Rangoon zu bringen. Und wir, dann hielt er irgendwann außen an und dann sagte er, ihr müsst jetzt hier aussteigen. Und dann wurden wir geführt, so ein paar Leute. Ne? Das war Untergrundgemeinde. So, und da haben wir gepredigt. Und dann wurden wir auch wieder abgeholt, Halleluja. Und da waren nur Frauen. Und da waren nur, die Apostolin hieß Dora Moses. Dora Moses war die Apostolin da. Und alle Frauen haben gepredigt. Und alle Frauen haben das Reich Gottes vorangetrieben. Sie sagten, ja, unsere Männer müssen arbeiten. Aber wir bauen die Gemeinde. So, und das haben wir da kennengelernt. Wir waren 2-3 Tage da, in einem wunderschönen Schloss. Das war unser Hotel. Weißt du, man kriegt dann auch so ein bisschen Urlaub. Das wollte ich damit sagen. Versteht ihr? Wir machen das Reich Gottes. Es war total anstrengend. Und während ich gepredigt habe, hatte ich so einen Blutsturz. Damals hatte ich noch meine Regel. Ich habe gedacht, ich falle jetzt tot um. Aber ich lebe ja noch. So, ich bin dann ins Hotel, habe gebetet und dann ging es auch wieder am nächsten Tag gut. Und dann sind wir zurückgeflogen nach Malaysia und dann sagten die, ja, jetzt seid ihr 2 Tage hier und werdet hier predigen und dann geht's ab in die Philippinen. Okay, dann durften wir ein anderes Köfferchen mitnehmen. Also sind wir in die Philippinen und da war eine Konferenz. Da durfte ich ein bisschen mehr haben, Halleluja. Und dann haben wir da gepredigt, ich weiß gar nicht, wie viele Tage. Und dann kamen wir zurück und dann waren wir wieder in Malaysia. Und dann ging es nach Hause. Alles in 10 Tagen. Alles in 10 Tagen. Und es war Abenteuer, weil wisst ihr, als ich Kind war, ich war sowas von abenteuersüchtig. Und ich habe gesagt, Herr, das Leben ist so langweilig. Hier in Frohnhausen kann ich nicht bleiben. Das ist so langweilig. Und Herr, ich will Missionarin werden. Und es hat ja alles so, ne? Aber er hat mein Herz gehört, er hat mich verstanden. Und Bernd, da war auch ein Abenteurer drin. Und dann hat er uns Abenteuer geschenkt. Das war ein Abenteuer, was wirklich, da war es aber wirklich anschließend, warst du ganz schön, brauchtest du Urlaub. Und danach hat er uns in ganz viele Nationen geschickt. Und wir bekamen immer mehr Kraft. Wir bekamen immer mehr Chetlek hat uns nichts mehr ausgemacht. Wir kamen an und wir haben gepredigt und wir waren da. Und Gott sorgt dafür, wir waren in Länder, wo ich überhaupt keine Ahnung von hatte. Kenia, Nairobi. Ich habe das im Fernsehen gesehen, habe gedacht, Mann, das habe ich mir als Kind immer gewünscht. Plötzlich bist du da. Hä? Südafrika. Wir waren im Nationalpark von Südafrika. Hast die Giraffen pur gesehen? Hast das Nashorn mit dem Auto bist du dran lang gefahren? Das war, weißt du, er schenkt dann auch so ein bisschen Urlaub. Daniel war damals mit in Südafrika und ich weiß noch, wie der noch ein kleines Löwenbaby gestreichelt hat, da haben wir noch ein Bild von. Aber wir müssen in die Wege Gottes hineinkommen. Wir haben uns vollkommen aufgegeben, Bernd und ich. Wir haben gesagt, Herr, hier sind wir. Wir wollen deinen Willen tun. Ich glaube, in unserem Leben haben wir einmal richtig Urlaub gemacht. Kreta oder 2-3 Mal. Aber das war nicht, also wirklich nicht viel. Aber er hat Abenteuer uns geschenkt. Und er kennt unser Herz. Und er versteht uns. Und jetzt kommen wir in Zeiten hinein, wo das alles sowieso zugeht, versteht ihr? Jetzt kann man nicht einfach irgendwas planen. Und dann sind dann so viele, wo dann plötzlich wieder irgendwas war, dann kommt ein Krieg und dann kommst du nicht von dem Land wieder zurück und all solche Dinge. Du musst dieses Jahr richtig hören, was du machen sollst. Das hat er mir gesagt. Du musst richtig hören, was dran ist. So, im Schabbat, wir sollen in diesen, das heißt nämlich der siebte Tag, wir treten ein in die Ruhe. Da ist noch eine Ruhe vorhanden. Und das heißt, ich brauche keine Werke mehr tun. Ich brauche nicht mehr wie ein Hamster im Rädchen laufen und zu denken, jetzt muss ich ganz, ganz viel für Gott tun. Nee, eigene Werke, Feuer drauf. Wir werden in die Werke Gottes hineinkommen. Wir haben schon das bisschen Geschmack davon. Und Baron hat hier gesagt als letztes, Karin Berndt, die Zeit ist noch nicht vorbei, sondern es fängt erst richtig an. Halleluja. Und darauf warte ich. Und mein Körper wird jetzt wieder vollkommen hergestellt, denn ich erlebe die Kräfte der zukünftigen Welt und wir treten hinein in eine Zeit, wo wir ihn erleben, wo wir sehen, dass er unsere Arznei ist. Selbst Luther sagt, die Arznei taugt nichts. Ne?
Habe ich heute gelesen, Martin Luther, Arznei macht krank.
Ja, hat Luther auch schon erkannt. Wir müssen dahin kommen, dass wir wissen, er ist unser Arzt. Und Jesus, der Name Jesus ist Salbung. Und in der Salbung ist die Heilung. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und dafür danken wir heute. Amen. Amen.